MDR Kultur. Diskurs.
Mit Claudia Bleibaum herzlich willkommen. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es seit Beginn des Jahres den sogenannten Digital Independence Day, den digitalen Unabhängigkeitstag. Ausgerufen vom Chaos Computer Club verbirgt sich hinter diesem Aktionstag ein breites Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen mit einem einfachen Anliegen. Zitat:
Wir holen uns unser freies digitales Leben zurück, zerstören die Demokratie nicht weiter und wechseln zu demokratiefreundlichen digitalen Alternativen. Und wir sichern uns nach und nach unsere digitale Unabhängigkeit.
Das klingt nach einer klaren Ansage, an digitalen Strukturen und Monopolen zu rütteln, die sich in den letzten Jahrzehnten manifestiert haben. Sich frei von Abhängigkeiten zu machen, scheint ein Gebot der Stunde zu sein, nicht nur bei Energie oder der Verteidigungsfähigkeit, sondern auch, wenn es um die digitale Infrastruktur und Plattformen, um Dienste und Daten geht. Wie kam es dazu, dass der Traum vom Freiheitsversprechen des Cyberspace jetzt reguliert und territorial betrachtet wird? Und wie realistisch ist das überhaupt? Darüber spreche ich heute im Diskurs bei MDR Kultur mit Thorsten Thiel. Er ist Professor für Demokratieförderung und Digitalpolitik an der Universität Erfurt. Davor arbeitete Thorsten Thiel unter anderem als Leiter der Forschungsgruppe Demokratie und Digitalisierung am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft und als Koordinator des Leibniz-Forschungsverbundes Krisen einer globalisierten Welt. Also genau der richtige Mann fürs Thema. Herzlich willkommen bei MDR Kultur und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo auch von mir.
Bevor wir ein bisschen tiefer eintauchen in die Materie, wie finden Sie denn eigentlich die Idee, einen solchen Aktionstag zur digitalen Unabhängigkeit einmal im Monat auszurufen?
Ja, zunächst mal habe ich wirklich große Sympathie für die Idee. Ich finde das gut, weil es gerade auch mit diesem Gedanken spielt, dass man eine gewisse Praxis braucht mit digitalen Tools und hier sich ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir Abhängigkeiten haben, dass wir aber durchaus auch Alternativen haben, ist wichtig. Zum einen einfach, um es den Menschen zu vermitteln, dass es Möglichkeiten gibt. Zum anderen aber auch, weil dieser Team Spirit bei digitalen Sachen sehr wichtig ist. Dass man wirklich das Gefühl hat, auch andere tun das, weil viel hängt eigentlich an der Nutzung und nicht so sehr an den jeweiligen Technologien und wie sie gebaut sind. Und ich will auch ein bisschen daran erinnern, wir hatten schon im Zuge der Snowden-Enthüllung, also im Jahr 2013 rum, einen Hype um sogenannte Krypto-Partys. Krypto-Partys, das war was, wo man gezeigt bekam, wie man Daten verschlüsselt, wie man sicher kommuniziert. Ich glaube, dass all so Events immer wichtig sind für die Bewusstseinsbildung.
Die Forderung nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, die drückt sich auch in diesem, ich nenne ihn mal Leitbegriff, der digitalen Souveränität aus, der seit einigen Jahren sowohl im politischen, aber auch im wirtschaftlichen Zusammenhang immer wieder verwendet wird. Und das klingt natürlich auch plausibel und stark. Aber wie ist Ihre Perspektive auf diesen Begriff digitale Souveränität?
Also der Begriff der digitalen Souveränität ist unglaublich spannend, auch als Forschungsobjekt gewissermaßen, weil es ist ein Begriff, der zunächst mal irritiert. Es ist ein Begriff, der aufkommt, so ungefähr ab so 2015, 2016 im politischen Diskurs und dann so richtig mit Vehemenz ab ungefähr dem Jahr 2020 und dann schließlich mit der Übernahme Elon Musk von Twitter. Dann wird das immer wichtiger für die Europäer insbesondere. Und der Aufstieg dieses Begriffs der digitalen Souveränität ist ein Zeichen dafür, dass wir heute ganz anders auf Digitalisierung gucken, als zum Beispiel noch in den 90er Jahren, wo das Internet aufkam. Damals war so diese Grundüberzeugung, das Internet ist das genaue Gegenteil zur Souveränität. Das Internet ist etwas, wo es überhaupt keine Staaten mehr gibt, was überall ist, der sogenannte Cyberspace. Und dieses Bild hat sich dann über die Jahre sehr verkehrt. Es gab dann schon immer die Klage, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist und dass das nicht sein dürfe. Und das gipfelt dann schließlich in dieser Annahme, wir brauchen digitale Souveränität, wir müssen das Internet wieder viel stärker auch territorial kontrollieren. Und wir können dann über die Pros und Kontras gleich noch im Detail reden. Für mich ist erstmal so, der Begriff der digitalen Souveränität, den würde ich wirklich auch anders behandeln als den Begriff der digitalen Unabhängigkeit oder der digitalen Autonomie, wie in diesem Unabhängigkeitstag. Für mich hat Souveränität erstmal was damit zu tun, dass Staaten kollektiv verbindliche Entscheidungen fällen können und auch durchsetzen können. Und diese Zentralbedeutung, also quasi ein Monopol staatlichen Entscheidungshandelns und auch eine Letztverbindlichkeit von Entscheidungsträgern, das ist das, was im digitalen Souveränitätsdiskurs dann halt die Spannung ist. Wie kann das entstehen in einer Welt, die sehr wie ein Netzwerk geordnet ist?
Also das Staatliche haben Sie jetzt schon genannt. Bezieht sich das nicht auch auf den privaten Bereich? Also dass man da eine digitale Souveränität beibehält? Welche Bereiche gehören zu diesem Begriff noch?
Genau, also ich glaube, dass der Begriff heute so beliebt ist, liegt nicht daran, dass wir alle denken, der Staat muss das Internet machen, sondern es liegt daran, dass wir ganz viel mehr auf diesen Begriff drauf projizieren. Das ist ein Projektionsbegriff. Also wir haben mindestens 4 Bedeutungsebenen. Die erste ist diese erwähnte staatliche Souveränität. Da geht es um Regelsetzung, um Regeldurchsetzung. Und wer das tut und wie Kontrolle ausgeübt werden kann, dass diese Regeln auch eingehalten werden, differenziert sind nach unterschiedlichen Gruppen oder nach unterschiedlichen Territorien. Der zweite Begriff, der unheimlich wichtig im Moment ist, ist so eine Vorstellung von wirtschaftlicher Souveränität oder strategischer Autonomie, heißt es oft. Dass man die Möglichkeit hat, zum Beispiel auch eigene wirtschaftliche Spieler zu haben, die bestimmte Technologien entwickeln. Und da dann halt, also zum Beispiel ein europäisches Facebook, ein europäisches Google waren so klassische Sachen. Das geht aber heute, auch weil Digitaltechnologien so komplex sind, zum Beispiel auch ganz viel um Lieferketten, um die Frage, wer kann denn eigentlich Chips herstellen, damit wir unsere selbstfahrenden Autos haben. Wie abhängig sind wir von Funktechnologie? Das war die Debatte um den chinesischen Anbieter Huawei. Oder halt natürlich auch Sachen wie abhängig sind wir von sozialen Netzwerken, die eigentlich fast immer, vielleicht mit der Ausnahme von TikTok lange Zeit, aus Amerika kommen und dann sehr dominant den Kommunikationsraum beherrschen. Dann gibt es einen dritten Bereich, das ist der eigentlich technische Bereich. Da meint digitale Souveränität ganz oft so etwas Ähnliches wie das, was wir früher Open Source genannt haben. Also die Möglichkeit, dass man die Technologien tatsächlich auch selber verändern kann und relativ weit durchschauen kann. Hier geht es darum, dass man nur dann souverän ist, wenn Lock-in-Effekte verhindert werden. Also wenn verhindert wird, dass man eingeschlossen ist in bestimmten Technologien. Da geht es um die Möglichkeit, Sachen zu verändern. Das hängt nicht unbedingt an der Nationalität von Unternehmen, wie im Begriff der wirtschaftlichen Souveränität, wo es stärker darum geht, wir bräuchten hier auch europäische Anbieter. Bei technischer Unabhängigkeit geht es viel stärker um die Souveränität, mit der Technologie arbeiten zu können, egal wer sie produziert hat. Und dann, und das ist eine Besonderheit des deutschen Diskurses, gibt es auch noch eine Verbindung des Begriffs der digitalen Souveränität mit einer individuellen Ebene, der Ebene der digitalen Autonomie. Ich muss wählen können, welches Produkt ich benutzen möchte. Ich muss die Kompetenz haben, diese Produkte auch so zu verändern und anzupassen, dass zum Beispiel nicht meine Daten mit jedem geteilt werden oder ähnliches. Hier geht es ganz stark bei digitaler Autonomie um die Freiheit von wirtschaftlicher Gängelung, aber auch um die Freiheit von staatlicher Gängelung. Da geht es auch darum, keinen Datenschutz und ähnliche Themen reinzubringen. Und all diese Bedeutungsebenen werden rein projiziert in dem Diskurs der digitalen Souveränität. Und deswegen meint auch nicht immer jeder Akteur dasselbe, wenn er fordert oder sie fordert, wir brauchen mehr digitale Souveränität. Das ist was ganz anderes, wenn das der SAP-Chef fordert oder ein Datenschutzrechtler oder der Chaos Computer Club.
Das war jetzt schon sehr umfangreich. Lassen Sie uns da nochmal auf einen Aspekt kommen, der ja auch in Ihrer Forschung eine Rolle spielt. Es wird ja immer auch gesagt, dass es einen großen Einfluss auf die Gesellschaft hat, auf den Zusammenhalt, auf die Demokratie. Da sind vor allen Dingen natürlich Netzwerke gemeint, soziale Netzwerke, aber auch wie das Internet sozusagen die Öffentlichkeit verändert hat und aufgespalten hat in viele kleine. Welche Erkenntnisse haben Sie denn zu diesem vermuteten Zusammenhang, der ja doch sehr oft auch herangezogen wird?
Ja, also Öffentlichkeit und wie Öffentlichkeit funktioniert, hat sich in den letzten Jahren bedeutend gewandelt. Das kann man übrigens ganz schön unter dem Begriff des digitalen Strukturwandels von Öffentlichkeit fassen. Und das ist ein Begriff, den kennen wir alle dieser Tage vielleicht, weil Jürgen Habermas ja gerade gestorben ist, der auch nochmal 2021, glaube ich, ein Buch geschrieben hatte mit genau diesem Titel, die neue Transformation von Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit hat sehr, sehr viel mit Demokratie zu tun, ne? Weil wir davon ausgehen, dass eine Demokratie nur dann funktionieren kann, wenn es so etwas gibt wie eine demokratische Öffentlichkeit, in der wir unsere Meinung sagen können, in der sich Meinungen, Mehrheitsmeinungen bilden können und die gewissermaßen auch den Staat und staatliche Machtausübung oder auch private Machtausübung kontrolliert. Und das Besondere jetzt bei dem Aufstieg digitaler Öffentlichkeiten ist zunächst mal, dass Öffentlichkeit früher sehr stark an Gatekeepern, an sogenannten Türwächtern orientiert war. Also es gab quasi Publikationsinstitutionen, zum Beispiel auch das Radio oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber natürlich auch private Zeitungen, die entschieden darüber, was eine Nachricht ist und wie das in die Welt kommuniziert wird und wer überhaupt Reichweite erzeugen kann. Und das hat sich halt klassisch durch die Rolle sozialer Netzwerke sehr stark verändert. Das kennen wir heute über die Bedeutung von Algorithmen, die Themen hochspielen und verstärken. Und das ist ein Bereich, der deswegen sehr verändert hat, wie wir als Gesellschaft miteinander reden. Sie haben gerade schon gesagt, ein Effekt, den wir im Moment sehr fürchten, ist die Fragmentierung, also das Zerfallen zum Beispiel in einzelne Diskursräume, was wir manchmal Filterblasen nennen oder Echokammern. Ein anderer Effekt, früher hatte man ganz viel Angst, dass alles immer ähnlicher wird. Das war beim Fernsehen sehr wichtig und da gewissermaßen alles ausgeblendet wird im Konsum. Deswegen ist Veränderung von Öffentlichkeit für die Demokratie immer enorm wichtig. Und die ursprüngliche Annahme, dass diese Türwächter, diese Gatekeeper wegfallen, weil im Internet kann ja jeder alles sagen, die hat sich natürlich als sehr illusorisch erwiesen, weil wir haben heutzutage diesen Zustand, dass gerade die großen sozialen Netzwerke sehr stark regulieren können, was wie gesagt wird, was verstärkt wird, was eine Bedeutung im Öffentlichen hat. Also prototypisch ist dann natürlich das Beispiel vom ehemaligen Twitter, heute Ex von Elon Musk, wo sehr, sehr stark eingegriffen wird, was kommuniziert wird, was verstärkt wird.
Sie hören den Diskurs bei MDR Kultur. Heute zu Gast Thorsten Thiel, Professor für Demokratieförderung und Digitalpolitik an der Universität Erfurt. Und wir sprechen über digitale Souveränität. Und Sie haben es gerade schon genannt. Und ich komme jetzt nochmal auf die CEO der großen Tech-Konzerne. Die stehen heute sehr dicht an der Seite Donald Trumps, des amerikanischen Präsidenten, Zuckerberg, Bezos, natürlich Elon Musk. Das war ja bei der ersten Amtszeit von Trump noch ganz anders. Welche Folgen hat denn die Verschmelzung von großer wirtschaftlicher Macht mit den politischen Entscheidern?
Ja, also genau, wir haben dieses Bild der Amtseinführung von Donald Trump, wo die ja alle physisch im Raum sind und dann noch gerade diese erste Phase mit der Nähe zu Elon Musks, mit dieser Institution, dem Department of Government Efficiency, DOGE genannt, das sehr sichtbar war im Zusammenhang dieser Verschmelzung wirtschaftlicher und politischer Macht. Insgesamt ist diese Verschmelzung gar nicht so neu. Früher war die uns nur ein bisschen sympathischer. Ne? Also die Nähe zum Beispiel der Obama-Regierung zum Silicon Valley war auch sehr hoch. Allerdings hatten wir das Silicon Valley als sehr viel liberaler gelesen. Also interessant ist eigentlich nicht so sehr, dass diese technischen Unternehmer großen, auch diskursprägende Wirkung haben. Das haben sie wirklich schon seit den 90er Jahren. Die Firmen sind auch spätestens dann in den 2000er Jahren einfach sehr, 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 sehr groß. Ne? Spannend ist, dass sich die Ideologie, die wir mit denen verbinden, nach außen noch sehr viel mehr radikalisiert hat, verstärkt hat. Ne? Dass zum Beispiel gerade die aktuell wichtigen Figuren, Peter Thiel wäre jetzt im Moment auch noch eine sehr häufig thematisierte Figur, das Unternehmen Palantir, welches Überwachungstechnologien unter anderem anbietet, dass die sehr viel expliziter politisch positioniert sind und sehr viel stärker zum Beispiel mit rechtsautoritären Akteuren wie der Trump-Regierung zusammenarbeiten und Positionen vergleichen oder vorantreiben. Und darin liegt so eine besondere Gefahr. Das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wir schon immer im Silicon Valley, also libertäre Tendenzen ohnehin schon hatten, die diesem rechtsautoritären oder rechtspopulistischen Denken gar nicht so abgeneigt waren. Und zum anderen haben wir dann eine sehr starke Annahme, dass gerade jetzt im Moment dem Aufstieg der KI wir mit Technologie Politik sehr viel besser machen können. Auch das ist eine klassische Annahme des Silicon Valley, dass sie gewissermaßen eine Lösung für politische Probleme hat. Aber das äußert sich jetzt sehr viel radikaler, weil es nicht als eine Lösung gesehen wird, die Hand in Hand mit der Demokratie geht, die Hand in Hand mit Gleichheit geht, sondern die viel stärker, wir lösen technisch Probleme, wir fliegen zum Mars oder ähnliches. Und das ist das eigentlich Wichtige, was die Menschheit voranbringt.
Dann kommen wir vom Mars jetzt nochmal zurück auf die Erde und nach Europa. Welche Rolle spielt Europa? Die EU hat ja in den letzten Jahren viele große Gesetze, wie zum Beispiel den Digital Services Act, auf den Weg gebracht, um die Macht der Plattformen zu regulieren. Und die Frage ist, reicht das denn aus oder braucht es eben eigene Alternativen, nochmal zum Stichwort digitale Souveränität?
Ja, also genau, wir haben zunächst mal einfach diese Entwicklung, dass Europa sich heute sehr, sehr stark auch über Digitalpolitik definiert. Das ist eine Entwicklung, die wir spätestens mit der Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO, wir kennen das alle vom Wegklicken von Cookie-Bannern, gesehen haben, dass Europa in der Folge der Snowden-Enthüllung gemerkt hat, wir können nicht einfach nur Liberalität und Neutralität in Fragen des Digitalen setzen, sondern wir müssen unsere eigenen europäischen Werte stärker zur Geltung bringen, durchsetzen und damit halt auch Regulierungssachen schaffen. Das wird dann nochmal viel stärker in der Sekunde, wo die sozialen Netzwerke problematisiert werden, wo die Frage aufgeworfen wird, wer darf zum Beispiel wen im Internet wie beleidigen, wer darf wie Sprache verstärken oder Sachen auch als falsch kennzeichnen. Das, was sehr, sehr wichtig wird, spätestens ab 2016. In der Zeit entwickelt die EU einen Fokus, weil das kann man nur europäisch lösen, das kann man auch nicht, das macht keinen Sinn, dass das Deutschland, Frankreich und Portugal jeder für sich jeweils beantworten, sondern das ist etwas, wo eine echte Stärke der Europäischen Union liegt, dass sie diesen Bereich regulieren kann. Das ist ein sehr großer Markt, ein sehr wichtiger Markt. Es sind sehr viele Menschen, wenn man ganz Europa zusammenzählt. Und es ist auch in einem gewissen Maße eine Erfolgspolitik Europas. Es kommen neben diesem der erwähnten Datenschutzgrundverordnung, kommt der Digitale Service Act, der Digital Service Act und der Digital Markets Act, wo es um die marktbeherrschende Stellung einzelner Unternehmen geht. Das sind eigentlich relativ erfolgreiche Regelwerke. Die sind komplex, die haben sicherlich auch alle ihre Schwächen, aber die haben auch eine große Signalwirkung an die amerikanischen Konzerne, weswegen ja auch zum Beispiel Elon Musk sehr skeptisch ist mit dem europäischen Projekt und dann auch Gegenkräfte zu Europa versucht zu stützen. Insofern, der Weg, den Europa eingeschlagen hat, der ist, denke ich, richtig, wird dann sehr stark gefasst unter dem Begriff der digitalen Souveränität. Eine wichtige Frage ist natürlich immer die Durchsetzung. Also inwiefern hält Europa das durch, was es denn jetzt verabschiedet hat? Das ist die Frage, die wir im Moment uns sehr stark stellen, weil wir in all diesen Sachen natürlich merken, wir sind auch abhängig. Es gibt auch realpolitische Zwänge. Und da muss Europa immer gucken, wie weit kann und will es seine normativ, also wertend gesetzte Position durchsetzen, auch gegen Widerstände, auch gegen Kosten, weil wann immer wir zum Beispiel versuchen, neue europäische Produkte zu entwickeln, wir haben uns zum Beispiel um eine europäische Cloud bemüht unter dem Namen Gaia X, dann heißt das halt auch, dass wenn wir wollen, dass Leute das nutzen, die BürgerInnen dann in dem Fall die Kosten gewissermaßen tragen müssen. Ne? Weil wenn wir neue Produkte einführen im Digitalen oder sogar verpflichtend machen, dann werden wir uns alle umgewöhnen müssen. Und wir wissen aus unserem eigenen digitalen Alltag, dass das sehr, sehr schwierig ist, wenn sich Produkte ändern und verändern und Kommunikationswege verändern oder Sachen nicht mehr gehen, die vorher gingen. Das ist etwas, was sehr tief eingreift in unser tägliches Handeln, weil wir halt alle tief vernetzt mit digitalen Produkten mittlerweile sind und aufgewachsen sind.
Seit Beginn des Jahres wird ja verstärkt auch über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 diskutiert. Vorbild ist Australien und die Debatte, die ist natürlich schon älter. Anstatt den Umgang zu gestalten, ein Verbot, wie ist Ihre Meinung dazu? Ist das ein guter Umgang?
Also das kann man, glaube ich, auf mehreren Ebenen beantworten. Also erstmal ist natürlich die Frage, ist das jetzt ein Ausdruck von digitaler Souveränität? Auf eine gewisse Weise, in dem, was ich eben als politische Souveränität gesagt habe, natürlich ja. Ne? Das ist Regelsetzung und Regeldurchsetzung. Und wenn wir das nicht wollen, dann und wenn wir es sogar verbieten würden, wäre das ein Zeichen digitaler Souveränität, wenn man es durchgesetzt bekommt. Die Probleme mit diesem konkreten Diskurs sind, glaube ich, ganz anders gelagert. Das ist nämlich tatsächlich, das haben Sie gerade schon in der Frage angedeutet, die Frage, ob ein Verbot der richtige Weg ist, zu regulieren in dem Fall. Ne? Es ist gar nicht die Frage, ob das Problem richtig erkannt ist. Das ist, glaube ich, tatsächlich so, wie die Produkte der großen Unternehmen designt sind. Entstehen Suchtwirkungen, das wissen wir relativ gut und zwar auch völlig jenseits von Kindern, dass wir alle diese Probleme haben. Und die Frage ist dann, okay, ist der Raum der Kindheit ein besonders schützenswerter Raum? Grundsätzlich ja. Und ist es ein schützenswerter Raum, der dann effektiv geschützt werden kann, indem wir die Tools selber, also diese Anwendungen selber verbieten? Da bin ich dann sehr viel skeptischer und das nicht, weil ich nicht glaube, dass, also natürlich würde so ein Verbot Probleme der Durchsetzung mit sich bringen, aber das ist nicht das Kernproblem, ob einzelne Kinder dem vielleicht entgehen. Ich glaube tatsächlich, das Kernproblem dieser Verbotsdiskussion ist, dass um so etwas durchzusetzen, müssten wir das ganze Internet für alle umgestalten. Wir müssten viel stärkere Identifikationsmechanismen schaffen, damit zuverlässig es möglich wird zu identifizieren, wer denn da vor der Tastatur sitzt. Das ist ja nicht nur im Moment der Anmeldung bei einem sozialen Netzwerk wichtig, sondern das wäre dann auch in der täglichen Nutzung. Und wenn zum Beispiel man das technisch zu lösen versucht und eine KI immer wieder drauf guckt, wie verhält sich denn die Person und ist es wirklich ein Kind oder ist das ein Erwachsener und kann man das lesen aus dem Verhalten der Person, dann sind wir schon, auch wenn das vollautomatisiert läuft, sehr, sehr tief in der Überwachung drin. Auch wenn wir Systeme aufbauen, mit denen wir uns permanent ausweisen müssen. Und das heißt, bei einem Social-Media-Verbot immer alle müssen sich ausweisen. Nicht nur Kinder müssen sich ausweisen, ne, sondern es müssen alle tun, damit wir wissen, ob eine Entität ein Kind oder ein Erwachsener ist. Und das ist ein sehr, 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 sehr hoher Preis mit einer Vielzahl von Nebenwirkungen. Das auch immer wieder Effekte haben würde, na, bei welchen Services müsste das, also bei welchen Anwendungen müsste das passieren, in welchen Kontexten muss das passieren. Und tendenziell weiten sich solche Dinge dann immer wieder aus, werden immer präziser und gefährden damit etwas, was auch Vorteile hat natürlich im Internet, dieser freie und sehr niedrigschwellige Austausch mit all den Problemen, die damit einhergehen. Also ich glaube tatsächlich, dass zwar es wichtig ist zu gucken, was können wir tun, um die süchtig machende Wirkung dieser Anwendung, die auch für Kinder sehr interessant sind, zu reduzieren. Aber wir müssen eher, glaube ich, daran arbeiten, wie die Unternehmen die Produkte für uns alle anbieten, als an der Frage, wer Zugang haben soll zu diesen Produkten.
Kommen wir nochmal zu konkreten Schritten. Der Aktionstag, das war ja unser Einstieg in das Thema, der Aktionstag zur digitalen Unabhängigkeit, jeden ersten Sonntag im Monat, der gibt ja ganz konkrete Empfehlungen, etwa Plattformen zu wechseln, also statt X, Mastodon oder statt Google, Ecosia als Suchmaschine zu verwenden. Kann der Einzelne, Sie hatten es am Anfang schon angedeutet, da wirklich was bewegen?
Jein, also ohne den Einzelnen geht es auf jeden Fall nicht. Wir müssen schon uns alle da auch verändern und auch diese Sachen ausprobieren, weil alle diese Sachen funktionieren ja auch erst dann, wenn es viele tun. Das ist bei fast allen digitalen Diensten der Fall, dass sie erst dadurch interessant werden, dass viele sie nutzen, dass deswegen Daten anfallen, dass deswegen Kontaktmöglichkeiten da sind. Ein soziales Netzwerk, auf dem nur ich mich bewege, egal wie sicher es ist, ist ein völlig uninteressantes Netzwerk. Interessant ist es erst, wenn viele dahin wandern. Von daher, wie gesagt, ich bin durchaus pro Aktionstag. Ich finde es wichtig, das zu machen. Was man niemals tun darf, ist glauben, dass es die Lösung ist, wenn wir uns alle ein bisschen anders verhalten. Die Probleme, die wir hier besprochen haben, sind alle struktureller Natur. Die müssen also durchaus mit politischer Regulierung bearbeitet werden, und da das ein hochvernetztes Feld ist, heißt jede Form der politischen Regulierung, dass wir eine Vielzahl von Abwägungen treffen müssen. Wenn man etwas regelt, hat das Nebeneffekte und die Effekte, die ich intendiere oder die der regelnde Figur intendiert. Deswegen muss man da sehr abwägen, was man machen kann und machen will. Aber ich glaube, wichtig ist, weil wir wissen, so wie es ist, sollte es auf jeden Fall nicht bleiben. Deswegen müssen wir die vielen Hebel, die wir haben, durchaus benutzen, und dazu zählt halt auch genau so etwas wie der digitale Unabhängigkeitstag.
Jetzt kommt so ein schöner Satz, die Digitalisierung schreitet ja weiter voran, und wir haben es bisher in unserem Gespräch geschafft, nur einmal bisher das Wort künstliche Intelligenz zu verwenden. Das haben Sie gemacht. Ich wollte bis fast zum Schluss warten. Das ist ja sozusagen jetzt der nächste Game Changer. Hier wird sich nochmal vieles verändern. Wir Deutschen neigen ja dazu, die Welt sowieso ein bisschen schlechter zu sehen und eher eben die Gefahren zu sehen und nicht die Chancen. Vielleicht haben Sie als Wissenschaftler für uns eine gute, eine positive Vision.
Ja, ich selber bin durchaus immer ein positiver Mensch, und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und was quasi auch mein ganzes Reden hier zum Ausdruck bringen soll: bei all diesen technischen Prozessen geht es nicht darum, was die Technologie mit uns macht, sondern die Frage ist immer, wie wir die Technologie gestalten. Und dazu haben wir die Möglichkeiten, weil das ist halt nicht nur eine Entwicklung von Softwarecode, sondern das ist immer, wir können den ökonomischen Rahmen gestalten, also den wirtschaftlichen Rahmen, in dem so etwas eingesetzt wird. Wir können den politischen Rahmen gestalten, in dem so etwas eingesetzt wird. Und bei künstlicher Intelligenz sind wir immerhin so weit, dass in dem Moment, wo diese konkreten Anwendungen, also ungefähr seit dem Jahr 2022, in unser Leben getreten sind, wir direkt gewusst haben, wir sollten gar nicht so tun, als wären das neutrale Werkzeuge, sondern wir wussten von Anfang an, hier ist eine Technologie, die sehr viel Potenzial hat, unser gesellschaftliches Leben umzugestalten, und deswegen müssen wir da auch vor der Perspektive des Erhalts unserer Demokratie zum Beispiel drauf gucken. Und was das zum Beispiel mit Arbeitsplätzen macht. Und was das für eine ökologische Bilanz hat. Weil das sind alles Fragen, die bei künstlicher Intelligenz unmittelbar auf der Hand liegen. Und wo ich schon sagen würde, der Impuls, hier jetzt zu regulieren, und auch die Erfahrung aus diesen Kämpfen um die sozialen Netzwerke, die sicherlich nicht perfekt gelöst wurden, der ist jetzt da. Und wir haben hier einen Gestaltungswillen, und den müssen wir politisch, gesellschaftlich nutzen. Und das ist wichtig, das wird auch ein schwieriger Kampf, weil diese Entwicklung sehr schnell voranschreitet, atemberaubend schnell. Aber das ist nicht so, dass wir da nichts tun könnten, sondern wir können da einiges tun.
Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich ja mit der digitalen Gesellschaft. Sie haben auch die Zeit, sich damit zu befassen und den Forschungsgegenstand. Was können Sie denn eigentlich tun mit Ihren Erkenntnissen?
Ja, also ich glaube, Wissenschaft hat eine ganz zentrale Aufgabe in dem Feld, weil Wissenschaft zum Beispiel macht es uns erst möglich, auch gerade die gesellschaftlichen Auswirkungen von Technologie differenziert zu betrachten, weil es halt nicht so ist, dass Technologie einfach als eine Kraft da ist, die dies oder jenes mit uns tut, sondern wir müssen immer sehr genau gucken, wie nutzen Menschen eigentlich Technologien, zum Beispiel soziale Netzwerke. Und deswegen ist zum Beispiel bei den aktuellen Regulierungswerken, also sowas wie dem Digital Service Act, ein ganz wichtiger Punkt der sogenannte Forschungsdatenzugang. Dass uns Unternehmen, die jetzt hier privatwirtschaftlich unsere Öffentlichkeit organisieren, die Möglichkeit geben müssen, zu gucken, was eigentlich in denen vorgeht, wie die gesellschaftliche Beziehung ordnen und strukturieren. Das ist auch noch ein Kampf, da geht es im Moment sehr viel drum. Wenn Wissenschaft dann aber da Einblicke hat, dann kann die durchaus der Politik helfen, diese Sachen richtig zu regulieren und diese, unterschiedlichen Auswirkungen richtig abzuschätzen. Da hat Wissenschaft, glaube ich, eine ganz zentrale Rolle im öffentlichen Diskurs. Und ich würde auch sagen, dass der gesamte Diskurs um Digitalpolitik und Netzpolitik und digitale Souveränität, so wie wir ihn jetzt hier führen, auch deshalb so interessant ist, weil quasi die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft Hand in Hand lange vor der Politik entdeckt haben, wo die Schwierigkeiten der Entwicklung sind, wo diese Übermacht des Silicon Valley und von Big Tech ist, wie wir sie heute diskutieren. Und das ist früh eingespeist worden in den öffentlichen Diskurs, das ist problematisiert worden und hat auch gewissermaßen gebrochen, dieses sehr naive Verständnis, dass technologische Entwicklung immer gut für uns alle ist.
Herzlichen Dank, Thorsten Thiel, für die Einblicke zum Thema digitale Souveränität hier im MDR Kulturdiskurs, heute mit Claudia Bleibaum. Und die Sendung finden Sie natürlich auch zum Nachhören in ARD Sounds.
Noch mehr eintauchen in die Welt der Literatur können Sie in den MDR Kulturgesprächen, zum Beispiel mit Natascha Bodin, Axel Hacke, Alina Bronski oder Irina Fingerowa. Jetzt in ARD Sounds.